Schön, dass ihr da seid, ihr alle hier in dem Raum. Schön, euer Gesichter zu sehen, auch wenn ein bisschen eingeschränkt. Aber ich erkenne euch. Und ich habe heute ein Thema mitgebracht, das mich seit gewisser Zeit wie immer beschäftigt. Und ich möchte über eine Frage sprechen, eine Bitte, die Jünger Jesu an ihn gerichtet haben. Sie haben möglicherweise viele Fragen gestellt oder Bitten, aber diese Bitte, diese Frage sticht hervor in einem Wort und in der Art, so wie die formuliert wurde, ist sie einmalig im Neuen Testament. In dieser Art, wie sie übergebracht wurde, ist sie einmalig. Ich möchte darüber sprechen. Jünger, das waren die Männer und Frauen, die Jesus berufen hatte, ganz nah in sein Umfeld, in seiner Umgebung zu leben. Das waren Männer und Frauen, die ihn sahen, die ihn begleitet haben, bei Tag und bei Nacht. Sie waren bei ihm. Sie wussten um ihn. Sie wussten um seine Kämpfe. Sie haben alles beobachtend gesehen, wie er sich verhält, was er macht und was er tut. Und sie haben dann eine gewisse Frage gestellt oder Bitte gerichtet. Ich weiß nicht, welche Frage du, wenn du eine Frage hättest, wenn du eine Bitte hättest, eine dolle, krasse Bitte hättest an Jesus, welche das deine wäre. Und diese Bitte wäre sicherlich kreiert, geschaffen worden durch deine Erlebnisse mit Gott, durch deine Bedürfnisse vielleicht, durch all die Fragen, die du hast, durch deine Beobachtung, durch dein Leben mit Jesus. Salomo, ein Mann Gottes aus dem Alten Testament, hatte auch diese einmalige Situation gehabt, Gott um eine Sache zu bitten. Und wir wissen, er ist der weiseste Mann und der reichste Mann geworden. Und er bat Gott aber nicht um Weisheit oder Geld. Er hat gesagt, er will ein gehorsames Herz haben. Okay? Ein gehorsames Herz. So, aber wenn wir jetzt über die Jünger Jesu sprechen, dann sprechen wir darüber, was sie erlebt haben, was die Jünger Jesu erlebt hatten. Und sie haben nämlich Jesus erlebt, der vor allen Dingen Menschen von ganzem Herzen geliebt hat. Wenn sie mit Jesus gegangen sind, dann haben sie einen Jesus erlebt, der unendlich viel Verständnis und Liebe hatte zu den Menschen, und zwar zu allen Menschen. Sie haben einen Jesus erlebt, der bewegt war von den Menschen und von deren Bedürfnissen und Umständen. Er war davon bewegt. Und dementsprechend hat er sich auch verhalten. Sie haben Jesus erlebt, der Kranken geheilt hat. Sie haben Jesus erlebt, der einen Diener eines Hauptmanns geheilt hat. Sie haben gesehen, dass er einen Aussätzigen geheilt hat. Und was mir bei diesen Sachen gefällt, ist nicht nur, dass Jesus allein den Körper heilt, sondern er dachte immer an die Ganzheit, an die Ganzheitlichkeit, an den ganzen Menschen. Wir sehen das zum Beispiel bei dem Aussätzigen. Er hat nicht nur ihn geheilt von der Entfernung her. Damals war das verboten, einen Aussätzigen zu berühren. Man hätte sich anstecken können, dann wärst du auch unrein, und die Menschen durften gar nicht auch in der Nähe von anderen Menschen kommen, die gesund waren. Jesus berührte ihn. Jesus heilte nicht nur seinen Körper, sondern er hat ihn berührt, er hat ihn angefasst und meinte, ich habe keine Angst davor, ich liebe dich. Als er zu einer Frau geführt worden war, die am Ehebruch ertappt wurde, sie lag auf dem Boden, da standen die Männer um sie herum, sie wollten sie steinigen, zu Recht nach dem alten Gesetz. Was tat Jesus? Jesus hat sich zu ihr gebeugt. Er hat nicht damit gesagt, ich begrüße das, was du gemacht hast, aber er ging auf seine Knie und ging zu der Frau und wollte gemeinsam mit ihr aufstehen. Er wollte ihr eine Wertschätzung rüberbringen, die sie gar nicht erwartet hat. Gar nicht. Nicht von einem Rabbi, nicht von Messias. Er hat sich zu ihr gebeugt und er hat sie vergeben und gesagt, mach das nie wieder und ist gemeinsam mit ihr aufgestanden. Er hat einen blinden Mann geheilt, indem er in einen gespuckt hatte und aus dem Brei seine Augen, diesen Brei auf seine Augen gebracht hat, so wurde der Mann dann geheilt. Das war nicht nur etwas ganz Verrücktes, was wir nicht nachvollziehen können, sondern die Menschen spuckten damals um Blinde herum, um zu zeigen, dieser Mensch ist nicht willkommen, um das so anzudeuten. Und er brachte das, er wusste, wie er sein Herz erreicht. Er spuckte auf die Erde, nahm den Brei und hat auf seine Augen das gebracht und so wurde der Mensch geheilt. Nur er verstand das eigentlich, warum er das so gemacht hat. Was ich damit sagen will, Jesus war nicht nur interessiert daran, dass etwas an einem Körper passiert, sondern er war interessiert, dass der ganze Mensch wiederhergestellt wird und geheilt wird. Und die Jünger waren dabei, die haben das beobachtet. Die Jünger haben die Stillung eines Sturms erlebt. Die Jünger haben erlebt, dass Jesus durch ein Wunder 4000 Männer plus Kinder und Frauen und wieder mal 5000 Männer, vier und fünf, mit Kindern und Frauen gespeist hat. Die Jünger haben diese Wunder erlebt. Einige Jünger dürfen erleben, wie Jesus sich verklärt hat, nennen das das Wort, wie Jesus seine Gestalt verändert hat in der Zeit seines Gebetes. Und viele Jünger von ihm haben auch erlebt, wie Lazarus, ein guter Freund, der tot war, wieder auferstanden war. Auf der anderen Seite haben Jünger auch andere Sachen erlebt, die vielleicht sie selbst enttäuscht hatte. Sie haben ihre eigene Ohnmacht erlebt. Einige von euch können sich erinnern, es wurde ein Jünger zu Jesus gebracht, der an Fallsucht gelitten hatte. Er wurde vom bösen Geist ergriffen und wurde hin und her geschleudert unter Schäumen. Und dieser Junge wurde zu den Jüngern gebracht. Sie haben für ihn gebetet, aber sie konnten ihn nicht heilen. Sie konnten diesen Dämon nicht austreiben. Und ich finde es so super, dass diese Geschichte an dieser Stelle nicht aufhört. Dass Theologen dann nicht aufstehen und sagen, da gibt es gewisse Gründe, warum vielleicht Gott diese Person nicht heilen will und so weiter und so fort. Dazu kam gar nicht, dass es zu gewissen Erklärungen kam und warum das nicht passieren kann und so weiter und so fort. Sondern, weil die Geschichte nicht zu Ende war, wurde dieser Jünger zu Jesus gebracht. Und er wurde vollkommen geheilt und befreit. So, die Jünger haben auch seine eigene Ohnmacht und Schwäche angesichts der Stärke von Jesus erlebt. Und sie erlebten auch, wie Jesus soziale Schwierigkeiten bewältigt, häusliche Schwierigkeiten. Und zwar, Jesus war eingeladen bei Martha, Maria und Lazarus und da gab es eine gewisse Spannung in der Familie. Und ihr kennt das sicherlich auch von euch, manchmal gibt es gewisse Spannungen in Familien, oder? Gewisse Sachen, wenn man reinkommt, sagt, da brennt die Luft, sagt man so vielleicht. Manche sagen das, oder? Wenn man reinkommt, bei euch nicht, aber bei uns manchmal brennt die Luft so, wenn man reinkommt, okay. So, gut. Und Jesus kam rein und da brennte die Luft und die Martha war sauer. Sie hat gedient in der Küche, hat aufgeräumt, gekocht, sonst was gemacht. Maria lag zu Füßen Jesu und Martha hat sich bei Jesus beschwert, warum hilft Maria nicht? Und Jesus meinte, du hast nicht das Richtige gewählt. Maria hat das Bessere gewählt. Maria ist bei mir und hört mir zu. Und du bist beschäftigt, besorgt um viele Dinge. Und ich glaube persönlich, dass Jesus auch zu ihr gesagt hat, das, was du da machst, ich habe dich gar nicht drum gebeten. Ich habe keinen Hunger, ich will nichts essen. Ich bin zu euch gekommen, damit du zu mir kommst. Ich glaube, dass dann dieser Brand gelöscht worden ist, hoffe ich. Ich glaube, dass Jesus diese Situation entschärft hat. Und seine Jünger haben das alles beobachtet. Sie haben beobachtet, wie er Wunder tut, wie er Menschen speist, wie er Menschen befreit, wie er den Sturm stillt, wie er Menschen hilft in ihren familiären Situationen, die Spannung rauszunehmen und Sachen zu erklären in Liebe und Sanftheit. Und das alles brachte sie zu dieser Frage, die gestellt worden war, von einem Jünger. Und das lesen wir im Lukas 1. Und hier steht, und es geschah, als er, Jesus, an einem gewissen Ort war und betete. Da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm: Herr, lehre uns beten. Wisst ihr, die Jünger Jesu, sie sahen Jesus nicht nur Menschen dienen und heilen, sondern sie sahen immer wieder, und ich werde ein paar Stellen vorlesen, weil sie so wunderschön sind, dass Jesus sich zurückgezogen hatte. Und sie sahen nicht nur die Wunder, sie sahen seine Beziehung zu seinem Vater. Und das waren ganz normale Männer und Frauen, die ihm diese Bitte gestellt haben. Das waren nicht unbedingt Leute aus irgendeinem Gebetshaus, was auch alles toll ist. Das waren ganz normale Männer und Frauen, die das Geheimnis wissen wollten, wie er betet. Weil diese Zeit seines Gebetes hat einen Unterschied gemacht. Und das waren Juden. Juden wussten, wie man betet. Sie wurden so erzogen, das war eine Kultur. Genau wie wir wissen, wie man betet. Ja, wir beten vorm Essen, manche beten während des Essens und die anderen beten nach dem Essen, je nachdem, was ihr gegessen habt. Okay, also whatever. Wir beten, wir beten, wir sind Christen, wir beten. Alle beten. Ah, wird behauptet. Die Jünger gemerkt haben, es gibt einen Unterschied. Alleine bei Johannes, bei Johannes dem Täufer, was die Auswirkung war vom Dienst Johannes des Täufers, dass er hat seine eigene Berufung gehabt, deshalb bezieht sich der Junge auf Johannes den Täufer. Aber sie haben den Unterschied gemerkt, wenn Jesus sich zurückzieht. Die Jünger dachten, wenn er das kann, will ich das auch können. Und das war nicht falsch. Das war auch nicht überheblich. Sie haben diesen fahlsüchtigen Jungen, sie konnten ihm nicht helfen. Und sie waren enttäuscht. Und deshalb habe ich gesagt, Jesus, wir wollen beten wie du. Lehre uns das. Lehre uns beten, wie du betest. Sie haben Hunger nach mehr. Sie waren nicht gesättigt durch ihre sozialen Kontakte oder sozialen Status oder sonst was. Sie wollten mehr. Sie wollten das sehen, was Jesus tut. Sie wollten das selbst machen. Wir lesen im Lukas 5, 16. Jesus aber zog sich immer wieder in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Okay? Und jetzt habe ich drei Passagen rausgesucht, die will ich durchlesen, vorlesen, aus dem Lukas 4, 5 und 6. Und das sind so die Beispiele, was passiert, wenn Jesus sich zurückzieht. Ich fange bei Lukas 4, 40. Als die Sonne unterging, brachten alle Leute ihre Kranken zu Jesus. Das war dann am Abend. Menschen mit den verschiedenen Leiden. Er legte jedem Einzelnen von ihnen die Hände auf und heilte sie. Von vielen fuhren auch Dämonen aus. Diese schrien: Du bist der Sohn Gottes. Aber Jesus trat ihnen mit Nachdruck entgegen und verbot ihnen zu reden, denn sie wussten, dass er der Messias war. Die Zeit war noch nicht gekommen, dass er bekannt werden möchte. Bei Tagesanbruch, das heißt, Jesus hat die ganze Nacht für die Leute gebetet, hat ihnen gedient. Und bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging ins Bett schlafen. Das würde wahrscheinlich jeder von uns machen, ich weiß es nicht. Bei Tagesanbruch verließ Jesus das Haus und ging an einen einsamen Ort. Er wollte sich wieder zurückziehen. Er wusste, es steht ein neuer Tag an. Er braucht die Weisung. Er muss connected sein mit seinem Vater. Doch die Leute suchten ihn, bis sie ihn gefunden hatten. Lukas 5, 12. In einer der Städte, durch die Jesus kam, war ein Mann, der am ganzen Körper Aussatz hatte. Als er Jesus sah, warf er sich vor ihm nieder und flehte ihn an: Herr, wenn du willst, kannst du mich reinmachen. Da streckte Jesus die Hand aus und berührte ihn. Ich will es, sagte er, sei rein. Im selben Augenblick verschwand der Aussatz. Jesus verbot den Geheilten, mit jemandem darüber zu sprechen. Geh stattdessen zum Priester, befahl er, zeig dich ihm und bring das Opfer für deine Reinigung, wie Mose es vorgeschrieben hatte. Das soll ein Zeichen für sie sein. Jesus wurde immer bekannter. Die Menschen strömten in Scharen herbei, um ihn zu hören, von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Aber er zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu beten. Er wusste um sein Geheimnis. Lukas 6. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Als es Tag wurde, rief er seine Jünger zu sich und wählte 12 von ihnen aus, die Apostel nannte. Vers 17. Dann stieg Jesus mit ihnen den Berg hinunter bis zu einem ebenen Platz, wo sich eine große Schar seiner Jünger und eine große Menschenmenge aus dem ganzen jüdischen Land, aus Jerusalem und aus dem Küstengebiet von Tyros und Sidon um ihn versammelten. Sie waren gekommen, um ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Auch die bösen Geister geplagt, auch die von bösen Geistern geplagten fanden Heilung. Jeder versuchte, ihn zu berühren, denn es ging eine Kraft von ihm aus, die alle gesund machte. Alle. Die Jünger verstanden, irgendwas macht er, dass alles funktioniert. Und wir wissen um die Quelle der Kraft, das ist der Heilige Geist. Wir feiern bald Pfingsten. Das ist auf der einen Seite. Auf der anderen Seite geht es um die Weisung, um die Umsetzung, wie die Sachen zu funktionieren haben. Ansonsten sind wir Menschen, die wissen, ja, Gott möchte durch uns heilen, ja, Gott möchte das und jenes durch uns tun, aber wir brauchen diese Zeit im Gebet, dass er uns Sachen sagt. Dass er uns Sachen sagt, wie die Sachen zu funktionieren haben. Ansonsten werden wir genauso enttäuscht wie die Jünger und ohnmächtig. Auch wenn wir den Heiligen Geist haben. Und das sahen die Jünger. Die wussten vielleicht um die Verheißung um Pfingsten herum. Die wussten, dass sie eines Tages die Kraft empfangen. Aber Jesus wollte ihnen etwas beibringen, bevor sie die Kraft bekamen. Was wichtig ist in der Kommunikation zwischen Gott und ihnen. Und die haben Hunger danach gehabt. Und was hat das mit uns zu tun? Nun, die Messlatte ist relativ hoch, wenn wir das lesen, was Jesus tat. Und es wird nicht besser für uns. Nein, es wird schlimmer. Jesus sagte, wir sollen größere Dinge tun, als er getan hat. Okay? Aber wie soll das alles funktionieren? Wie sollen wir jetzt vorgehen? Jesus hat die Dinge angepackt und sie haben funktioniert. Und bei uns ist es nicht immer so. Aber der Schlüssel ist, es beginnt alles im Gebet. Es beginnt alles mit dir und Gott in eine Einsamkeit. Wir haben nämlich dieselbe Autorität, die Jesus hat. Er hat sie uns übertragen. Aber diese Autorität muss genutzt werden, Ich mag noch diese Geschichte, als Jesus sich zurückzog nach dem ganzen Tag des Dienens und seine Jünger schickte er aufs Wasser, also aufs Boot. Und er hat den kürzeren Weg dann später genommen. Er ging aus seiner Zeit, wo er sich zurückgezogen hat, im Gebet mit seinem Vater. Er nimmt den kürzeren Weg und er geht auf dem Wasser. What? Er geht auf dem Wasser. Cool, ne? Und wisst ihr, aber das ist ein Beispiel für mich, für uns, sehr praktisch, was passieren soll, was Gott sich wünscht, wenn ich mich zurückziehe in meine Einsamkeit mit ihm zusammen. Er möchte, dass ich ein Gefühl aus dieser Zeit herausnehme, als ob ich auf Wasser gehe, weil ich in der Zeit mit Gott gewisse Durchbrüche errungen konnte, die mir erlauben, über mein Problem zu gehen. Die mir das Gefühl geben, ich bin durchgebrochen. Es ist sichtbar, vielleicht noch nicht zu sehen. Es ist noch nicht da. Es ist noch nicht angekommen. Da ist eine Kluft vielleicht dazwischen, zwischen dem, was ich glaube und dem, was ich sehe. Aber es ist eine Hoffnung und es ist ein fester Glaube in meinem Herzen, dass es zustande kommt. Weil in meinem Herzen habe ich das bereits empfangen. Und zwar tiefen Frieden und Durchbruch über die Dinge. Und das möchte Herr. Das möchte Gott. Er möchte das. Also er soll uns lehren, wie wir zu beten haben. Und wir müssen nicht erstmal erwarten, dass alles funktioniert wie bei ihm. Es sind zwei Dinge, die er sich wünscht, die resultieren sollen aus dieser Zeit, die wir haben mit Gott. Es ist erstens Zeit mit Gott. Gott möchte, dass wir Zeit mit ihm verbringen. Ich finde großartig, was hier mittwochs passiert, wenn sich einige verrückte Leute zum Beten treffen, hier auf der Bühne und vor der Bühne, wenn es richtig gebetet wird. Ich finde das so fantastisch. Das ist wirklich wie als ob die Erweckung zum Rollen gebracht wird durch Gebet. Ich glaube, das ist historisch und das ist wirklich wichtig. Und ich sage das nur, weil ich daran glaube. Ich sage das, weil ich daran glaube, dass Gebet etwas ins Rollen bringt. Etwas ins Rollen bringt. Und das geschieht auch durch den Mittwoch hier. Und es sei dahingestellt, und das ist vielleicht ein bisschen salopp gesagt, ob du zugeschaltet bist oder nicht. Es geschieht deshalb, weil 1 und 2 sich zusammentun und beten. Und beten. Und deshalb geschieht das. Ja? Dass etwas ins Rollen gebracht wird. Und der Herr möchte das aber auch mit mir selbst, mit mir alleine. Dass ich der Anfang bin für mein Leben, für meine Familie. Deshalb ist das eine, was passiert, ist diese Zeit mit Gott ein Geheimnis, in dieser Einfachheit Zeit mit Gott zu verbringen. Diese Einfachheit, keep it simple. Lass uns das einfach halten. Lass uns einfach Zeit einräumen, und zwar deine Zeit mit Gott. Ob das Viertelstunde ist oder 10 Minuten, aber nimm dir diese Zeit mit Gott, weil er will zu dir sprechen. Er will dir Weisung geben. Er will dir sagen, wie es weitergeht am nächsten Tag, an den nächsten Tagen. Und das Zweite, was passiert, wenn du Zeit mit Gott nimmst, es ist, dass du Freude bekommst. Die Freude am Herrn ist meine Stärke. Das ist ein Nebenprodukt. Das ist etwas, was passiert in dir, wenn wir Zeit mit Gott haben. Ich glaube, dass Jesus ganz viel Freude hatte in der Zeit mit seinem Vater. Und dass es ihm Spaß gemacht hat, auf dem Wasser zu gehen. Es war einfach Fun. Es war Spaß. Er wollte auf dem Wasser gehen. Und ich glaube, wir sind Menschen, wir sind oft viel zu ernst. Und wir dürfen auch ernst sein, die Dinge ernst nehmen. Aber ich glaube, dass Gott möchte, dass wir Freude haben. Mitten in Situationen, die gar nicht so zum Lachen sind. Aber er weiß, dass die Freude am Herrn unsere Stärke ist. Und wenn du wirklich bei einer Gebetsversammlung warst, in einer echten Gebetsversammlung warst, dann sag mir nicht, dass du traurig nach Hause gehst. Das ist unmöglich. Dann war das irgendwas schiefgelaufen vielleicht mit der Technik oder weiß nicht was, ja. Wenn du dich zusammen triffst mit Leuten zum Beten, da ist etwas Freudevolles, was passiert, weil du merkst, dass etwas passiert, weil du dich bewegst, weil du mit Gott, mit dem Heiligen Geist vorangehst und Durchbrüche zustande kommen. Jesus sagte im Johannes 16 seinen Jüngern, die ihn darum gebeten haben, Herr, lehre uns zu beten. Hier steht Johannes 16, 24. Bisher, sagte Jesus, habt ihr nichts in meinem Namen erbeten. Bittet und ihr werdet empfangen, dann wird eure Freude vollkommen sein. Es gibt verschiedene Stufen von Freude, okay? Es gibt verschiedene Stufen von Freude. Die eine Freude wäre es zum Beispiel, wenn ich endlich mal essen gehen kann. Das ist eine Freude, oder? Oder wenn ich mal endlich mal jemanden umarmen kann. Da, ich umarme gerne meine Frau und meine Kinder. Aber jemand anders auch. So, also, was weiß ich, was. Also, ja. Es gibt verschiedene Stufen vor Freude. Eine der größten Freuden, die ich hatte, war, meine Frau zu heiraten. Einer der anderen größten Freuden war, zu sehen, wie meine Kinder geboren wurden. Ja? Und Jesus spricht hier über eine neue Qualität der Freude, die vollkommen ist, wenn wir bitten und wenn wir empfangen. Gott möchte, dass wir bitten und dass wir empfangen. Es steht im Wort, sucht und ihr werdet finden. Bittet und ihr werdet empfangen. Klopft an und es wird euch aufgetan. Da ist eine Kluft manchmal dazwischen. Diese Kluft, die dazwischen ist, die wird mit Freude gefüllt durch den Glauben. Wenn wir beten, wenn wir dranbleiben, wenn wir die Freude von Gott bekommen. Jesus möchte uns ermutigen, dass wir uns die Zeit nehmen im Gebet. Er möchte uns ermutigen, dass wir Menschen sind, die wirklich sich dem aussetzen, sich die Zeit nehmen, dass wir Menschen sind, die wirklich die Richtung in der Geschichte verändern können, wie die Dinge jetzt funktionieren, dass sie besser werden. Wisst ihr, das stimmt auf der einen Seite, es wird nicht besser, weil er sagt das Wort, aber das ist nicht die ganze Wahrheit. Das ist nicht die ganze Wahrheit. Sondern die ganze Wahrheit ist, dass durch uns das Reich Gottes kommt, dass größere Wunder geschehen werden als bei Zeiten von Jesus, dass Jesus bei uns ist, dass wir auf Schlangen, Skorpionen treten sollen, es wird uns nicht schaden. Dass die größte Ausgießung des Heiligen Geistes zustande kommt, kommen wird. Aber sie kommen nur durch dich. Es passiert alles, es hat alles mit dir zu tun. Es hat alles mit dir zu tun, ob du eine Lehrerin bist, ob du eine Hausfrau bist. Ob du ein Angestellter bist, ein Geschäftsführer, ein Arbeiter, es spielt keine Rolle. Ein Rentner, ein Kranker, spielt keine Rolle. Es hat alles mit dir zu tun. Du bist ein Botschafter Jesus. Du bist an seine Stadt gesetzt worden. Und die Jünger haben das kapiert. Sie wussten, okay, diese Sachen, dass Jesus irgendwann geht und stirbt, das wird wahrscheinlich zustande kommen. Wir haben einen Raum, einen zeitlichen Raum bekommen, mit ihm zusammen zu sein. Und wir wollen das Maximale von ihm lernen. Wir wollen lernen, wie er das macht. Wisst ihr, das hat ihr Leben verändert. Das hat das Leben der Jünger verändert, als sie sahen, dass die Menschen wirklich geheilt worden sind und dass sie verändert waren. Das hat das Leben der Jünger verändert. Und sie bekamen eine Freude, von der sie nicht weggehen wollten. Diese Freude, die er hier verspricht, wenn die Dinge funktionieren, wenn Menschen wirklich freigesetzt werden. Und der Kern des Ganzen ist, dass die betenden Menschen, wenn Menschen beten, wenn diese Gemeinde betet, wenn du betest, du schaffst eine glaubensvolle Umgebung. Wenn wir uns zusammentun, um zu beten, wir schaffen eine glaubensvolle Umgebung. Dass das, was Gott möchte, zustande kommt. Dass das, was Gott sich aufs Herz genommen hatte, für diese Zeit zustande kommt. Wir können die Geschichte nicht verändern. Wir können das, was passiert ist, nicht verändern. Die Apostelgeschichte damals wurde geschrieben, aber er hat neue Apostel heute und hier. Und ich sehe sie gerade. Das sind wir. Und er ist nicht fertig. Und er möchte durch dich wirken. Letzter Punkt. Es geht um das Vaterunser eigentlich, ne? Habt ihr das schon mitbekommen? Das könnt ihr euch ruhig zu Hause durchlesen, wie Jesus ihnen beibringt, auf einen Pfad zu gehen. Dieses Gebet ist für mich nicht primär etwas auswendig zu lernen. Es ist gut, wenn wir es auswendig wissen, das Vaterunser. Aber es ist mehr ein Kompass. Es ist mehr eine Vorstellung, wie ich zu denken habe, wie ich zu beten habe. Es ist ein Pfad, es ist ein Kompass. Es ist der Fokus. Und das allererste, was Jesus da betet, ist, betet ihr nun so, sagte Matthäus 6, 9, unser Vater, der du bist in den Himmel, geheiligt werde dein Name. Okay, bis dahin. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Wisst ihr, jeder von uns ist irgendwie gebrochen an gewissen Stellen. Jeder von uns fühlt sich nicht imstande, so zu beten, wie Jesus gebetet hatte. Jedenfalls denken wir so, wir haben so eine Vorstellung. Oder du siehst jemanden beten und sagst, oh, der ist powerful und er betet so und ich kann das nicht. Das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Wisst ihr, jeder von uns ist gebrochen und Jesus war auch ein gebrochener Mann. Wisst ihr, Jesus Vater ist womöglich das nicht ganz genau zu sagen, was passiert ist. Jedenfalls, er war nicht mehr da eines Tages. Wir sehen im Wort, dass ab gewisser Zeit sein Vater fehlt. Sein körperlicher Vater. Sein leiblicher Vater. Seine Mutter war da, aber sein leiblicher Vater war nicht mehr da. Womöglich im Teenageralter ist er gestorben, ist er verstorben. Wir wissen das nicht. Er trug eine Wunde in sich, ohne Vater aufzuwachsen. Jesus selbst. Und das Wort sagt, dass er durch alles hindurchgegangen ist, was wir durchmachen. Stimmt das? Durch alles, durch jede Versuchung, jedoch ohne Sünde. Aber er wusste, er war gebrochen an gewissen Stellen. Er hat die Dinge durchmachen müssen und deshalb war er an gewissen Sachen auch gebrochen. Und trotzdem nennt er seinen Vater im Himmel Vater. Er eröffnet uns hier ein Kapitel, wo er sagt, hey, unser Vater, der du bist in den Himmel, wir kommen zum Vater. Wir kommen zum Vater. Wir beten zu ihm. Er ist unser Vater. Und egal wie gebrochen du bist, egal aus welchen Umständen du kommst, was du erlebt hast, du hast einen Vater im Himmel. Und das hat er seinen Jüngern beigebracht, dass sie so zu beten haben, so zu kommen haben wie Kinder zum Vater, der Verständnis hat, der geduldig ist, der versteht, der weiß um die Dinge, aber der auch weiter sieht. Auf der einen Seite haben wir die Kraft empfangen des Heiligen Geistes. Auf der anderen Seite brauchen wir die Weisung. Wir brauchen die Weisheit. Wir wollen so sein wie Jesus. Jesus möchte nicht so sein wie wir. Wir wollen so sein wie Jesus. Wir wollen so sein wie er. Und das Einzige, was er von uns will, ist unsere Zeit. Kann die Band nach vorne kommen? Das Einzige, was er möchte, ist einfach, dass wir mit ihm die Zeit verbringen, dass wir unser Herz öffnen, dass wir ihm unsere Unzulänglichkeiten, unsere Verletzungen vor ihm niederlegen, dass er aus Asche etwas Wunderschönes machen kann. Es ist immer dasselbe. Es gibt keine perfekten Menschen. Es beginnt immer mit wenig. Es beginnt immer mit Zerbruch. Es beginnt immer damit, dass wir zu ihm kommen, so wie wir sind. Und es ist nicht immer so leicht, auch hier auf die Bühne zu kommen, wenn man predigt oder wenn man sonst was macht. Wir sind ganz normale Menschen, die Dinge erleben, ja. Und wir wollen aber alle in Vollmacht Gott erleben. Wir wollen aber die Kraft Gottes erleben und er steht zu seinen Kindern. Er steht dazu. Wir schaffen eine glaubensvolle Umgebung, wenn wir uns ihm aussetzen, wenn wir zu ihm kommen. Er braucht uns als Menschen, die Hunger haben nach ihm, nach dieser Zeit, nach dieser Kraft, dass wir Hoffnung tanken, dass wir Weisung empfangen, Weisheit, dass wir seine Botschafter sind, dass wir dienen, wie er gedient hat, dass wir seine Füße sind, seine Hände, dass wir sein Mund sind für die Menschen in dieser Welt. Die warten alle auf Jesus. Die Menschen in dieser Stadt, die warten alle auf Jesus. Die wissen das noch nicht. Und das soll nicht überheblich klingen. Aber die warten alle auf Jesus. Und sie warten alle auf Jesus in dir. Du bist das Licht und du bist das Salz. Egal, ob du es fühlst oder nicht. Du bist es. Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart, für dein Wort. Wir danken dir für deine Verheißungen, für deine Versprechen, Herr. Dass du bei uns bist alle Tage unseres Lebens, Herr. Und wir danken dir für deine Realität, in uns und um uns herum. Und dass du bei uns bist, in uns bist, Gott. Jesus, wir öffnen unsere Herzen für dich. Und wir möchten, dass du uns rufst in die Einsamkeit mit dir. Wir wollen, dass du uns rufst in die Einsamkeit mit dir. Da, wo du auf uns wartest, da, wo du einen Platz für uns vorbereitet hast, wo du uns dienst, wo du unsere Füße wäschst, wo du einen Tisch für uns vorbereitest. Herr, du möchtest, dass wir in diesen Momenten empfangen von dir, empfangen, dass du alles regelst, dass du größer bist als die Berge, die wir sehen. Dass du jeden Sturm stillen kannst, Gott. Und dass du uns kleine Menschen gebrauchen kannst, Gott, für die Geschicke dieser Stadt, dieses Landes, Gott. Jesus, wir danken dir dafür, dass du aus etwas Zerbrochenes etwas Wunderbares machst, Gott, das dir gefällt und mit dir Geschichte schreibt.